Hey, Jimmy, why'd you wear your hair like that?
Yeah, well, these hair strands here, each one stands for a vibration, and they're all supposed to be good. But, oh, there goes a strand there.
Auf die Frage, warum er seine Haare auf diese Weise trage, antwortete Jimmy, jede seiner Haarsträhnen stünde für Good Vibrations, auch die Strähne, die ihm gerade ausgefallen sei. Was hätte man nicht noch alles an spannender, aufregender Musik von ihm erwarten können, wäre er nicht im Alter von 27 Jahren gestorben. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit der Erinnerung an einen der größten Gitarristen aller Zeiten, der vor 75 Jahren, genau am 27. November 1942 in Seattle geboren wurde und der bis heute als einer der überragenden Instrumentalisten der Pophistorie gilt, darüber hinaus als profilierter Songschreiber und faszinierender Performer. Seine innovative Gitarrentechnik hat bis heute Gültigkeit. Er lebt weiter im Bewusstsein jedes Rockgitarristen. Alle, die nach ihm kamen, haben ihn bestaunt, haben von ihm gelernt. Er war der Erneuerer der Gitarrenkunst, was Spieltechnik und Sound anging. Er entwickelte eine unnachahmliche Form von futuristischem Heavy Blues, eine höchst eigene Art von psychedelischem Science-Fiction-Soul-Rock oder wie immer man versuchen mag, seinen Stil zu beschreiben. Sein Name steht für eine einzigartige Saitenmagie und Klangvision. Jimi Hendrix. Oft kopiert, nie erreicht. Und seine Botschaft lautete Freedom.
So I bought my lid. Even messing with my children. And you're screaming at my wife. And get off of my bed. If you wanna get out of here alive.
Freedom.
Freedom. That's what I want
freedom.
Now. Freedom. That's what I need
freedom.
Now. Freedom. To live.
Freedom.
Freedom. So I can give.
Freiheit ist das, was ich brauche, sang Jimi Hendrix in dieser seiner Freiheitshymne Freedom, aufgenommen im Electric Lady Studio am 25. Juni 1970, 3 Monate vor seinem Tod. Die Freiheit in einem umfassenden Sinne scheint er zeitlebens wohl nur in seiner Musik gefunden zu haben. Seine Mutter war gerade mal 17 Jahre alt, als er geboren wurde, und sie fühlte sich der Verantwortung als Mutter nicht gewachsen. Sein Vater, der sowohl afrikanische als auch indianische Vorfahren hatte, war zur Armee eingezogen worden. So musste der kleine Jimmy seine ersten Lebensjahre bei Verwandten und Freunden seiner Mutter verbringen. Auch als der Vater seinen Armeedienst beendet hatte und nach Hause in Seattle zurückkam, konnte man nicht von einem intakten Familienleben sprechen. Es gab ständig Spannungen und Streitereien zwischen den Eltern und der Sohn wurde häufig zu Verwandten abgegeben. Und als Jimmy 9 Jahre alt war, trennten sich seine Eltern endgültig. Jimmy lebte in der Folgezeit bei seinem Vater Al, der Jimmys musikalisches Talent förderte. Mit 15 begann Jimmy das Gitarrenspiel autodidaktisch zu erlernen und beschäftigte sich mit der Musik und seiner Gitarre weitaus intensiver als mit seiner schulischen Ausbildung. Schon als 17-Jähriger gründete er seine erste Band, The Velvetones, gefolgt von The Rocking Kings und The Tomcats. Die letztgenannte Band Tomcats war ein wichtiger Entwicklungsschritt für ihn, weil sich sein unkonventioneller Gitarrenstil hier entfalten konnte. Bald war er ein gefragter Studiomusiker und Begleitgitarrist auf Tourneen von lokalen Größen und gehörte schließlich zur Backingband von Stars wie The Marvelettes, Curtis Mayfield, Sam Cooke, The Supremes und Little Richard. Anfang 1964 zog Jimi Hendrix nach New York City und schloss sich dort kurzzeitig den Isley Brothers an. Er spielte in Shows der Soul Stars Sam und Dave und war kurz auch in Diensten der Argentina Turner Revue. Er beteiligte sich an Sessions mit Soul-Größen wie Percy Sledge und Wilson Pickett und gründete schließlich seine eigene Band unter dem Namen Jimmy James and the Blue Flames. Schnell erregte der neue Wahnsinnsgitarrist großes Aufsehen in der Künstlerszene von New York City. Sein Können sprach sich schnell herum bis in die Musikerszene Englands. Neben den Rolling Stones kamen auch die Animals in die New Yorker Szeneclubs, in denen der sagenhafte Jimmy James alias Jimi Hendrix mit seiner Band auftrat. Der Animals-Bassist Jazz Chandler begeisterte sich total für den neuen Supergitarristen, war mit dem Animals-Manager Michael Jeffery einer Meinung, dass dieser junge Schwarzgitarrist in der britischen Blues-Szene einschlagen würde und überredete den Gitarristen, nach England zu kommen, um dort seine Weltkarriere zu starten. So kam es dann auch. Aus Jimmy James wurde in England Jimi Hendrix und gemeinsam mit dem Bassisten Noel Redding und dem Schlagzeuger Mitch Mitchell wurde das Trio The Jimi Hendrix Experience gegründet. Jazz Chandler und Michael Jeffery teilten sich das Management von Jimi Hendrix, wobei sich vor allem der Animals-Manager Michael Jeffery zunehmend als zwielichtiger Geschäftemacher entpuppte, meist zum Nachteil von Jimi Hendrix. Die erste Single, der Jimi Hendrix Experience, die am 2. November 1966 in England veröffentlicht wurde, war Hey Joe, ursprünglich ein traditioneller US-amerikanischer Folksong, der in der Neufassung von Jimi Hendrix auf Platz 4 der Charts in England kletterte und danach zu einem vielfach interpretierten internationalen Blues-Rock-Standard aufstieg. Jimi Hendrix mochte diesen Song, seinen größten frühen Hit Hey Joe, nach eigener Aussage nie sonderlich. That's really a cowboy song. That isn't us, sagte er in einem Interview. Später fiel es ihm zunehmend schwer, diesen Song doch live zu spielen, weil sich seine Musik doch so entscheidend verändert und weiterentwickelt hatte. Doch wo er auch auftrat, die Fans wollten immer auch Hey Joe von ihm hören. Er spielte Hey Joe in Monterey 1967, wo sein Stern weltweit aufging, ebenfalls in Woodstock, wo er bereits der Topstar war und neben all den anderen Auftrittsorten schließlich auch am 6. September 1970 in Fehmarn, dem Katastrophenfestival, das sich Love and Peace Festival nannte, auf der Ostseeinsel Fehmarn veranstaltet wurde und im Chaos endete. Jimi Hendrix, der erst einen Tag später als angekündigt auftrat und nicht seinen besten Tag hatte, wurde vom Publikum, das schon verschiedene Absagen zugemutet bekommen hatte, zum Teil ausgebuht. Hier sind kurze Ausschnitte von seinem Fehmarn-Auftritt zu hören. Das ganze chaotische Fehmarn-Festival und der Auftritt von Jimi Hendrix dort standen unter keinem guten Stern. Zwei Wochen später war Jimi Hendrix tot, er war im Schlaf an seinem eigenen Erbrochenen erstickt. Noch in der Nacht seines Todes soll Hendrix den Songtext »The Story of Life« geschrieben haben. Diesen Vermächtnistext hatte sein Freund, der Animals-Sänger Eric Burdon, mit ein paar eigenen Ergänzungen versehen und mit dem Hendrix-Instrumentaltitel »The Third Stone from the Sun« verbunden und für das Tribute-Album »Blue Haze – Songs of Jimi Hendrix« aufgenommen. »The Story of Life« ist auch eine Story über Jimi. Die Geschichte von Jesus ist die Geschichte von dir und mir. Es gibt keinen Grund, sich einsam zu fühlen. Ich bin wie du auf der Suche nach Freiheit. Die Geschichte des Lebens ist schneller als ein Niedschlag. Und die Geschichte der Liebe ist Hallo und Adieu, bis wir uns wiedersehen. So heißt es in diesem Text, den Jimi Hendrix noch kurz vor seinem Tod geschrieben hat. Am Vorabend, bevor er starb, besuchte er seinen Freund Eric Burdon, der mit seiner neuen Band War an diesem Abend im Londoner Ronnie Scott's Club auftrat. Jimi Hendrix beteiligte sich dort mit einem kurzen Gastauftritt. Eric Burdon war es auch, den Monica Dannemann, die damalige Partnerin von Jimi Hendrix, am Morgen des 18. September anrief und um Hilfe bat. Das Verhalten von Monica Dannemann in dieser Todesnacht war fragwürdig und ist bis heute ungeklärt. Als Eric Burdon eintraf, war Jimi Hendrix schon lange tot. Das überwiegend instrumentale Thema Third Stone from the Sun, das ein paar gesprochene Zeilen, teils technisch verfremdet, enthält, hier übrigens im Hintergrund zu hören, und das Eric Burdon für den zuvor gehörten Song verwendet hat, stammt ursprünglich aus dem Debütalbum der Jimi Hendrix Experience Are You Experienced vom Mai 1967. In diesem auf Anhieb sehr erfolgreichen Album findet sich auch ein in Ich-Form geschriebener Song, der sehr viel über Jimi Hendrix aussagt, über seine Zweifel, seine Enttäuschungen und seine Momente von Zerrissenheit, die immer wieder in seinem kurzen Leben aufkamen. Musikalisch ist dies in der Schlussphase deutlich hörbar, versinnbildlicht durch das An- und Abschwellen des Sounds, durch die Unterbrechung des thematischen Ablaufs und dem erneuten Wiederbeginn. Und der Text dieses Songs, I Don't Live Today, ist fast schon erschreckend konkret. Werde ich morgen noch leben? Ich kann es nicht sagen, aber ich weiß verdammt gut, dass ich nicht heute lebe. In mein Fenster scheint keine Sonne. Ich fühle mich, als lebte ich auf dem Grund eines Grabes. Ich wünschte mir, dass du dich aufmachst und mich rettest, damit ich auf meinem miesen Weg weitergehen kann. Ich lebe jetzt nicht. Werde ich morgen leben? Es ist eine Schande, die Zeit zu verschwenden. Nirgendwo sehe ich einen Hoffnungsschimmer. We'll be right back. I Don't Live Today aus dem vielgelobten Debütalbum der Jimi Hendrix Experience von 1967 war ein frühes textliches Signal für die innere Befindlichkeit von Jimi Hendrix. Diesen in Ich-Form geschriebenen, fast schon depressiven Frustrationstext will Jimi Hendrix seinen indianischen Vorfahren zugedacht haben. In einem späteren Interview sagte er, dieser zerfetzte Blues-Song thematisiere das gegenwärtige Leben der nordamerikanischen Indianer, das doch kein wirkliches Leben sei, wenn man die Realität von Arbeitslosigkeit, kultureller Zerstörung, Drogenproblemen, Alkohol und Verwahrlosung bedenken würde. Auch wenn I Don't Live Today den Leidensweg der Indianer beschreibt, hat sich Jimi Hendrix hier wohl auch selbst gespiegelt. Schließlich floss ja auch indianisches Blut in seinen Adern. Er war einer der ganz großen musikalischen Erneuerer seiner Zeit. Er revolutionierte das Rockgitarrenspiel, experimentierte mit Elektronik und innovativen Klangtechniken. Er spielte einen unverwechselbaren Stil, eine Art von Science-Fiction-Blues-Rock, wie schon erwähnt. Und er sang von fernen Galaxien und utopischen Zeitreisen und suchte in seinen Songtexten nach Liebe und Freiheit. Beides schien er in der Realität seines kurzen Lebens nicht gefunden zu haben. Was er fand und in seinen Songtexten immer wieder ansprach, war Vergänglichkeit. Vor 50 Jahren, genau am 1. Dezember 1967, erschien innerhalb seines hochgelobten zweiten Studioalbums Axis Bold as Love der Song Castles Made of Sand, dessen Refrainzeile wohl auch sein kurzes Leben hätte überschreiben können. Schlösser, die auf Sand gebaut sind, werden letztlich vom Meer hinweggespült. Vor dem Hendrix-Original hier noch kurz angespielt eine ausgefallene Interpretation der Gospel- und R&B-Vokalgruppe Sounds of Blackness.
And she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, "Oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had?" Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green. And so castles made of sand fall in the sea eventually.
Unten auf der Straße kann man sie schreien hören, du bist eine Schande. Und alle Nachbarn fangen an zu tratschen und zu schwätzen. Auf offener Straße streitet sich ein Paar und der Mann klagt, was ist nur passiert mit der innigen Liebe zwischen uns? Schlösser, die auf Sand gebaut sind, werden letztlich vom Meer hinweggespült. Der Text dieses Songs, Castles Made of Sand, aus dem zweiten Album Axis Bold as Love, hat verschiedene Erzählstränge, ist inhaltlich recht komplex und sprachlich durchaus anspruchsvoll. Interessanterweise hat man immer nur den innovativen Gitarristen und Klangmagier Jimi Hendrix herausgestellt Und zweifellos liegt auch in seiner spiel- und klangtechnischen Erneuerung der Rockgitarre seine größte Bedeutung. Aber die Qualität seiner Songkompositionen wurde nur selten gewürdigt und seine Songtexte sind erst recht meist unbeachtet geblieben. Seine Plattenfirma hat auch niemals die Songtexte auf einer seiner Alben abgedruckt. Aber wer sich die Mühe macht, sich auch mit seinen Songlyrics zu beschäftigen, wird feststellen, dass seine Songpoesie lesens- und bedenkenswert ist und dass aus den Botschaften seiner Texte vieles herauszuhören ist, was die Persönlichkeit des Songschreibers Jimi Hendrix, seine Schwierigkeiten, Sehnsüchte und Hoffnungen und auch sein frühes Ende zu erhellen vermag. Die textlichen Fantasien von Jimi Hendrix verließen meist den Boden der Realität und peilten einen unbestimmten Fixstern in der Galaxis an. Up from the skies, von hoch oben, aus den Sphären des Himmels, holte er sich seine Inspirationen, so auch für den Song Angel, der 1971 im Album Cry of Love erschien. Angel kam gestern vom Himmel herunter. Sie bleibt bei mir, so lange bis ich befreit bin. Und sie erzählte mir gestern eine Geschichte über die tiefe Liebe zwischen dem Mond und dem tiefen blauen Meer. Dann breitete sie ihre Flügel hoch über mir aus und sagte, dass sie morgen wiederkommen würde. Und ich sagte, flieg weiter, mein süßer Engel, flieg weiter durch den Himmel, morgen werde ich an deiner Seite sein.
Today, about the sweet love between the moon and the deep blue sea. And then she spread her wings high over me. She said she's gonna come back tomorrow. And I said,
Angel, eine seiner schönsten Liebesballaden, wurde am 23. Juli 1970 im Electric Lady Studio in New York City aufgenommen, zwei Monate bevor er starb, veröffentlicht im letzten Studioalbum The Cry of Love, das posthum 1971 erschienen ist. Die geflügelten Wesen und das Thema des Davonfliegens hatten es ihm schon immer angetan. Seine definitiv schönste Ballade hat nichts anderes zum Thema und ist drei Jahre vor Angel sozusagen sein erster Kontakt mit einem engelsgleichen Wesen, Little Wing. Sie wandelt über Wolken auf ihre Zirkusweise, die mit ihr durchgeht. Schmetterlinge und Zebras und Mondstrahlen und Märchen, an anderes denkt sie nicht. Sie reitet auf dem Wind. Wenn ich traurig bin, kommt sie zu mir mit tausendfachem Lächeln, das sie mir schenkt. Ist in Ordnung, sagt sie, ist in Ordnung, nimm alles von mir, was du willst, alles. Flieg weiter, kleiner Flügel. So heißt es im Text dieses wunderbaren Songs. Das ungemein melodische Gitarrenspiel von Jimi Hendrix ergänzt und erweitert den zutiefst romantischen und verträumten Text. In der Studiofassung von Little Wing aus dem Album Access Boulder's Love wird mitten im Schlusssolo abrupt und unvermittelt ausgeblendet. Doch es gibt Gottlob zwei posthum veröffentlichte Live-Versionen, bei denen das abschließende Solo sich gänzlich entfalten kann, bis hinein in eine abschließende, unbegleitete, umspielende Improvisation mit einem erst hier am Schluss eingesetzten Wah-Wah-Effekt. Hier ist nun die Live-Fassung von Little Wing aus dem Winterland San Francisco zu hören, aufgenommen am 12. Oktober 1968. Sängerin Chaka Khan und Gitarrist Kenny Olsen waren hier mit ihrer durchaus eindrucksvollen Neufassung von Little Wing zu hören, veröffentlicht 2004 im Jimi Hendrix Tribute-Album Power of Soul. Little Wing gehört zu den am meisten gecoverten Hendrix-Songs. Zu den Interpreten zählen Eric Clapton, Sting, Stevie Ray Vaughan, Tuck and Patti, Paul Rogers, The Corrs, Sheryl Crow, Santana, Bill Evans, Nigel Kennedy und viele andere mehr. In der breiten Pop-Öffentlichkeit wurde Jimi Hendrix nicht als der große Songschreiber wahrgenommen, der er war, sondern vor allem als wilder Performer. Dass er seine Gitarre hinter dem Kopf spielte, dass er die Gitarrensaiten mit der Zunge und mit den Zähnen anriss, dass er wilde Shows abzog, das alles befriedigte die Sensationslust des Publikums. Doch Jimi Hendrix lieferte auch immer wieder neuen Zündstoff, sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Beim Monterey Festival 1967 kam er auf die Idee, seine Gitarre mit Feuerzeugbenzin zu übergießen und sie anzuzünden. Im Mai 1968 bei seinem Konzert im Fillmore East zertrümmerte er seine Gitarre an den Lautsprecherboxen. Die Hendrix-Biografin Corinne Ulrich schrieb über das feurige Show-Element der brennenden Gitarre, Zitat: Eine Welle von Horror, Schock, Entsetzen und schließlich staunender, jubelnder Erleichterung, die sich in frenetischem Beifall auflöste, durchlief das Publikum, das anschließend vor Begeisterung tobte. Die brennende Gitarre wurde zu einem von Jimmys Markenzeichen. Insgesamt setzte er seine Gitarre aber höchstens 10-mal in Flammen. Auf das Publikum und insbesondere auf die Presse machte der Show-Effekt aber derartigen Eindruck, dass er Jimmys Image als der Mann, der seine Gitarre anzündet, stark prägte. Wenn ich meine Gitarre verbrenne, ist das wie eine Opfergabe, erklärte Jimi Hendrix in einem Interview. Man opfert Dinge, die man liebt, und ich liebe meine Gitarre. Natürlich hielt man Jimi Hendrix vor, diese Show-Effekte seien doch nur Gimmicks, also lediglich Effekte ohne künstlerischen Wert. Hendrix antwortete auf den Gimmicks-Vorwurf:
Gimmicks, here we go again. Gimmicks, man. I'm tired of people saying we're behind gimmicks. What is this? The world is nothing but a big gimmick, isn't it? Wars, napalm bombs and all that. People get burned up on TV and it's nothing but a big gimmick. Yes, we do.
Er sei es leid, immer zu hören, er würde zu viele Gimmicks produzieren. Die ganze Welt sei doch ein Gimmick. Der Krieg, die Napalmbomben. Wenn sich einer vor Fernsehkameras selbst verbrennt, hieße es Gimmick. Ja, in diesem Sinne mache er Gimmicks, sagte Jimi Hendrix. Natürlich zündelte er meist während des Songs Fire, ein Song über das sexuelle Feuer. Im Text heißt es: Ich habe nur ein brennendes Verlangen, lass mich nahe an deinem Feuer stehen.
Next to your fire.
Der Buchautor und Musikjournalist Benz van den Berg versuchte, das Faszinosum der Hendrix'schen Gitarrenmagie in seinem Buch Die Luftgitarre mit poetischen Metaphern zu umschreiben. Zitat: Mit seiner Gitarre konnte er alles, was er innerlich und äußerlich erlebte, in Klang verwandeln. Von heranrasenden Zügen und zersplitterndem Glas bis hin zu den kaleidoskopischsten narkotischen Träumen und der Erinnerung an die Berührung einer kleinen Narbe auf einem der zahllosen Frauenbäuche, die während seines Lebens wie ein Strom aus warmem Lehm über seinen Körper geglitten waren. Solange dieses magische Element funktionierte und es die Bilder in seinem Kopf mit Hilfe des mystischen Kraftfeldes des Blues elektrifizierte, konnte er seine Gitarre alles tun lassen, was er nur wollte. Sie durch einen Reifen springen lassen, sie wie ein durchgedrehtes Motorrad über die Bühne rasen lassen, sie aus dem Stand hochspringen und die Sterne küssen lassen, sie Sitz machen und Pfötchen geben lassen. Hendrix reitet sie abwechselnd wie ein bockendes Pferd bei einem Rodeo und wie eine Frau während des Liebesspiels. Er legt sie sich quer über die Schultern, beißt in ihre Seiten, ermüdet sie, bis sie Geräusche wie eine asthmatische Lokomotive von sich gibt. Und schließlich zündet er sie an, als Opfer für den Gott der Gitarre. Diese Momente, in denen seine Gitarre in Trance zu fallen scheint und wie ein Orakel eine Zauberformel nach der anderen ausspuckt. Die Momente, in denen er eins ist mit der großen schwarzen Schlange, auf deren Bauch bei jeder Windung eine andere Transformation des Blues aufleuchtet. Innerhalb weniger Sekunden verwandelt sich vor dem Auge deines Gehörs die in ihrer gnadenlos flachen Weite fast schon abstrakte Landschaft des Mississippi-Delta in die kubistische Skyline von Chicago und New York. Gleich darauf verflüssigen sich die Wolkenkratzer wieder wie die Uhren von Dali und verschmelzen mit Lampen und allem Pipapo mit der steilen schwarzen Wand des nächtlichen Himmels, aus dem die Sterne wie die noch glühenden Reste von Silvesterraketen auf die Erde zurückfallen. Zitat Ende. Mit einem weiteren seiner großen poetischen Songs geht der Kramladen von und mit Volker Rebell zum 75. Geburtstag von Jimi Hendrix zu Ende. Wenn alle Männchen in ihren Kisten sind und alle Clowns zu Bett gegangen sind, dann kannst du das Glück die Straße heruntertorkeln hören, Fußabdrücke dekoriert in Rot und der Wind flüstert Mary. Ein Besen fegt trübsinnig die zerbrochenen Stücke eines gestrigen Lebens. Irgendwo weint eine Königin, irgendwo hat ein König keine Frau. Und der Wind, er weint Mary. Die Ampeln wechseln morgen auf Blau und scheinen ihre Leere auf mein Bett. Die kleine Insel treibt ab den Fluss hinunter. Und das Leben, das geliebt wurde, ist tot. Und der Wind schreit Mary. Wird der Wind sich je erinnern an all die Namen, die er in der Vergangenheit verweht hat? Und mit seinem Alter und seiner Weisheit flüstert er, nein, dieser wird der Letzte sein. Und der Wind weint Mary.
After all the jets are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers merrily. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries, bury. The wind screams Mary.